wirklich direkten Kontakt gehabt mit Gina Wild, mit Harry S. Morgan, mit solchen Leuten und saß da wirklich wie so ein schüchterner Jüngling. Das ging dann auch. Ich habe Vivian Schmidt bei Kurt Krümmer gehabt und so weiter. Und ich sage es immer wieder, niemand war so gut und so vorbereitet wie Conny Dax.
Ja.
Dieser Mann hat eine ganz andere Karriere verdient gehabt. Der müsste eigentlich eine Showgröße sein. Gab es wahrscheinlich Labels, die Filme rausgebracht haben, nur damit sie abmahnen können, damit irgendjemand die runterlädt.
Fick, der heißt mit Sibel Kikeli die supergeile Kükenfahrt.
Den kenne ich auch. Ich da wieder in so einem Meeting saß und unser Chef wieder von 1972 erzählte, wie die Happy Weekend damals illegal waren und von Dänemark gedruckt und dann in Fleischtransporten, passenderweise, tiefgekühlt über die Grenze dann illegalerweise in Deutschland verkauft wurden, weil Pornografieverbot ja damals noch war. So.
Herzlich willkommen bei Darkroom Dialoge. Und wir sind jetzt nicht mehr nur auf YouTube, sondern wir haben auch neu gelauncht auf Spotify und Apple Podcast. Und bevor wir starten, wenn euch der Podcast gefällt, lasst bitte eine Bewertung da. Das dauert nur ein paar Sekunden, hilft uns aber riesig, den Podcast weiter an den Start zu bringen. Zum Relaunch haben wir zusätzlich ein Gewinnspiel für euch vorbereitet. Wir verlosen ein Jahresabo vom Marquis Magazin, ein 50-Euro Amorelie-Gutschein und den Bildband American Shootings von Peter W. Cher. Nicht. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist Podcast abonnieren, eine Bewertung da lassen, Screenshot machen und uns per DM auf Instagram oder an die E-Mail-Adresse schicken. Alle Infos dazu findet ihr in der Beschreibung. Danke für euren Support und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu Darkroom Dialoge. Mein heutiger Gast ist Rod Usher. Er ist eigentlich Sänger und Mastermind der Horrorpunk-Band The Other. So haben wir uns auch kennengelernt, da ich als Schlagzeuger ausgeholfen habe in seiner Band. Und dann saßen wir im Tourbus und sind so ins Quatschen geraten. Und da hat er mir erzählt, dass er lange Zeit Chefredakteur von der Happy Weekend war. Die Älteren von euch kennen es bestimmt noch. Das war das Pornomagazin. Früher und auch Pressesprecher von Videorama. Mit ihm habe ich mich heute getroffen und wir haben viel über die Pornoszene damals gesprochen und wie das war, als Pornos noch richtig Geld abgeworfen haben. Er hat super viel aus dem Nähkästchen geplaudert und es war ein super geiles Gespräch und los geht's. Aber ich finde es super interessant, wie bist du denn da eigentlich so reingekommen in das ganze Game?
Das ist eine lustige Geschichte. Ich habe das kürzlich einem Bekannten erzählt, der das durch Zufall einem ehemaligen Chef bei der Arbeit habe ich das erzählt, der das durch Zufall mal ein bisschen gegoogelt hat. Und ich habe gesagt, ja, es war wie die Jungfrau zum Kinde. Ne? Ich war erst in einer Werbeagentur.
Hast du studiert?
Ich habe Anglistik und Medienwissenschaft studiert.
Ah, okay, also richtig, schon vom Fach im Prinzip.
Ja, genau, wollte auch Journalist werden eigentlich. Hab dann auch schon für Musikmagazine geschrieben und bin dann aber von einem Plattenlabel, wo ich 2 Jahre gearbeitet habe als Promoter, bin ich dann während des Studiums zu einer Werbeagentur gekommen, war da 2 Jahre, das hat auch Spaß gemacht. Und dann ist mein Creative Director ist zu Condomi gegangen, die damals ein junges, aufstrebendes Startup waren.
Kondomfirma?
Genau, Kondomfirma, genau, gibt's nicht mehr, sind pleite gegangen. Und die haben einen Auftrag gehabt für Content Syndication, Erotik-Content. Daher, also Condomi hat Erotik-Internet-Content gemacht. Also wir reden über das Jahr 2001 und hat den synchronisiert quasi für RTL.de, für MSN, für Lycos, alles Mögliche. Also es wurden Texte geschrieben und alle haben die veröffentlicht. Da gab es halt noch kein SEO, wo festgestellt wurde, da haben alle dieselben Texte, sondern Hauptsache, du hast die Seite voll. Ja. Und die haben mich dann abgeworben. Dann habe ich für RTL.de Erotik-Content gemacht, womit ich früher nichts zu tun hatte. Das heißt, ich habe Interviews gemacht mit
RTL?
RTL.de, genau,
der Fernsehsender. Aber was hatte RTL denn für Erotik-Content?
Die hatten auf der Website RTL.de/erotik. Das war halt damals die Zeit, wo man richtig viel Geld damit verdienen konnte.
War das dann wie so ein Paid-Sender? Oder weil ich habe jetzt RTL hatte ich jetzt nie irgendwie mit irgendwelchem Erotik-Fernsehen.
Das war online, nur online. So. Ja? Nur online die Website, RTL.de. Und im Prinzip haben wir es so gemacht, wir haben einen schönen Artikel gemacht, der die Leute ein klein bisschen angespitzt hat. Dann war da eine Bildstrecke drunter und dann hieß es, wenn du mehr sehen willst, dann klick jetzt hier drauf. Und dann kamen die damals zu Recht verteufelten, wie hießen die denn noch? Das war so ein Du klicktest drauf und hast auf einmal 50 Mark damals oder Euro bezahlt.
Stimmt, das war als Internet genau. Noch nicht so
genau.
Flatrate. Also das noch so über die Telefon wurde das noch abgerechnet.
Genau, so war es, richtig. Ja. Damit hatten wir nichts zu tun. Wir sollten nur die Basis schaffen, dass Menschen quasi so scharf gemacht wurden, dass die irgendwo draufgeklickt haben, nicht mehr nachgedacht haben und dafür Geld bezahlt haben. Manche Provider haben das dann ausgenutzt und haben die richtig abgezogen. Und zu Recht ist das ja dann verboten worden. Wie auch immer, ich habe Interviews mit Darstellerinnen, Darstellern gemacht. Ich habe über, also ganz normal Erotik-Content, so wie wahre Liebe es auch gemacht hat.
Ja.
Dann wurde das auch immer ein klein bisschen näher dran an der Erwachsenenunterhaltung. Zum Beispiel wurde ich dann zu Venus geschickt. Das war 2001,
glaube ich. Auch noch von RTL.
Auch noch von RTL, also von Kondomi für RTL. Da habe ich zum ersten Mal wirklich direkten Kontakt gehabt mit Gina Wild, mit Harry S. Morgan, mit solchen Leuten und saß da wirklich wie so ein schüchterner Jüngling, hatte meine Kamera dabei und war da ganz, ganz fasziniert davon, wie neben mir am Tisch dann ganz plötzlich so Conny Ducks über eine, also nee, es war umgekehrt, eine blonde schwedische Darstellerin hat sich Conny Ducks geschnappt und wollte ihn dann bei der Venus Award Verleihung quasi direkt mal benutzen. Da hat die Security ist dann eingeschritten, weil da waren natürlich auch ganz normale Fernsehsender, die hätten das entweder sowieso nicht senden dürfen oder hätten sich den Arsch abgefreut, wenn das passiert wäre. Wie auch immer.
Dann glaube ich, darfst du heute bei der Venus mehr. Also ich habe auch einiges bei der Venus gesehen.
Also auf der Messe vielleicht, aber bei der Awardverleihung, da gab sich ja die Branche sehr
süchtig. Also okay, bei der Awardverleihung war ich noch nie.
Ja. Genau. Okay. Ja, und durch RTL.de, da war ich ein paar Jährchen, ich würde sagen 4-5 Jahre habe ich das gemacht. Und dann hat mich der Anbieter von der Erotikseite von Sat1.de abgeworben. Und also, dass ich dasselbe für, was ich für RTL.de gemacht habe, für Sat1.de mache. Diese Anbieter waren aber Videorama. Also, was dahinter steckt.
Also, du warst quasi vor Happy Weekend noch bei Videorama.
Nee, da Happy Weekend, Videorama ist ein
Ach so, das ist
ein Laden. Genau. Genau.
Okay.
Richtig. Also, ich bin im Prinzip von Kondomi, einem Kondomhersteller, der Internet-Content gemacht hat für RTL.de, bin ich dann als mein Hauptjob Redakteur für Sat1.de. Aber die diese Seite bespielt haben, waren im Prinzip Happy Weekend und Videorama. Also, Silver Filmvertrieb.
Ja, okay.
Und da war ich dann angestellt, um erotischen Content zu machen. Und also ich weiß noch genau, wie ich in Essen den ersten Tag im Büro war und dann Computer eingerichtet und so weiter. Dann ging ich ein Büro weiter, da war der Drucker, da wollte ich was aus dem Drucker holen. Das erste, was mich anlächelte, war ein ausgedrucktes Bild von einem Arsch, wo eine 1,5 Liter Colaflasche drin steckte. Und da war ich nämlich im Happy Weekend Anzeigenbüro gelandet, wo die ganzen Anzeigen eingingen. Dazu muss man ja sagen, Happy Weekend ist ein Sexkontaktmagazin und war.
Ich muss gerade mal sagen, das ist auch so tatsächlich, das war auch die erste Pornozeitschrift, die erste richtige Pornozeitschrift, die man so als Jugendlicher, also das war ja, als wir jung waren, sag ich mal, war das ja nicht so, dass irgendwie übers Internet alles verfügbar war, sondern, weiß ich nicht, wir haben irgendwelche ältere Leute überredet, uns mal eine Blitz-Illo zu kaufen oder sowas, ne?
Ja.
Und dann, das war ja noch so Softporn und dann haben wir tatsächlich, das erste Pornomagazin war wirklich eine Happy Weekend und ich weiß sogar noch, was da ungefähr stand, weil das hat sich so eingebaut. Irgendwie da ging es so, sie will alles erleben, das erste Mal richtig Sperma schlemmen und so. Ich weiß noch, diese Überschrift, vielleicht hast du die sogar geschrieben.
Ja, wahrscheinlich, das muss früher gewesen sein, denn also ich habe ja auch damals Happy Weekend irgendwo im Wald gefunden. Da ist man auf fremde Baumbuden geklettert und da lagen dann die Pornomagazine und das war auch fast immer Happy Weekend.
Ja, das war echt eine große Nummer.
Genau,
ne?
Und dann gab es noch diese Tabu-Hefte, ich glaube, die sind auch im und Riva oder sowas, ich weiß gar nicht mehr, das ist alles im selben Verlag gedruckt worden auch. Und plötzlich war ich mittendrin im Erotik-Business.
Würdest du sagen, dass du eigentlich auch, also hast du so einen Journalistenausweis? Bist du Journalist?
Hatte ich damals, ja.
Also das ist schon richtig, richtig journalistischer Arbeit, so mehr oder weniger.
Natürlich war es sehr, sehr spezialisiert.
Ja. Aber ist man ja als Musikjournalist auch so zum Beispiel.
Ist man, genau. Also ich habe versucht, da ganz seriös drüber zu berichten für die Website damals. Aber dann ging es ja weiter. Also erstmal war es so, dass Videorama ja Vertragsdarstellerinnen hatte.
Also nochmal ganz kurz, um das, damit ich es verstehe. Dein erster Job, du warst ja nicht direkt Chefredakteur, sondern dein erster Job, was war das für eine Position? Was war das für ein Job?
Einfach? Ja, ich war im Prinzip Chefredakteur für den Erotikbereich von Sat1.de. Aber ich war nicht von Sat1 eingestellt, also von 7 Dingstar Media, ProSieben, 7.
Sondern von dieser Videorama Happy Weekend.
Genau. Also die haben den Auftrag gehabt und ich war dafür da, dafür zu sorgen.
Da bist du aber relativ schnell relativ hoch eingestiegen direkt dann, ne?
Also ja, bei RTL war ich auch Chef vom Dienst für den Erotikbereich. Ja, das hat wirklich Spaß gemacht, weil du konntest ja alles machen, was du wolltest, ne? Also wenn du Themen hattest, die dich interessiert haben, dann habe ich da angefragt und jeder hat gesagt, für RTL, ja klar, gerne. Da standen dir ja alle Türen offen, was Themen anging.
Ja.
Ne? Und so kommst du dann halt direkt an die Bühne bei der Awardverleihung von der Venus und das war damals natürlich eine Riesennummer.
Und dann hast du quasi für Happy Weekend und auch für Sat1 für die Sachen darüber geschrieben oder was war dann dein?
Ja, man muss das ein bisschen unterscheiden. Sat1.de war ja ein, sag ich mal, journalistischer Anstrich. Das heißt, da haben wir wirklich redaktionell drüber berichtet und nicht so, als würden wir Sextexte schreiben.
Mhm.
So, ne? Ich habe dann, hey, da ist das und das passiert. Wir waren bei einem Dreh vor euch berichten und dann kam der Darsteller und so. Und dann hat man das ein bisschen umschrieben, so wie man heute bei einem ganz normalen Filmdreh dabei wäre und hat dann versucht, das ein klein bisschen.
Aber man muss das ja schon dann geschönt berichten, weil es ja die gleiche Firma ist, ne? Also du hast ja dann wahrscheinlich nicht irgendwie kritisch bei Sat1 über ein Porno
gesprochen. Natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Also der Vorteil war auch, dass natürlich das ganze Bild- und Filmmaterial bei Videorama und Happy Weekend vorrätig war, ne? Und natürlich war ich da auch angewiesen, das auch gerne zu nutzen, um die Leute zu den eigenen Produkten auch hinzuleiten. Irgendwann kam aber der Punkt, wo ich gesagt habe, ja Moment, wir haben hier eine Vivian Schmidt, dann kam Leonie Saint dazu und es gab immer mal wieder Journalistenanfragen und kein Mensch hat sich darum gekümmert. Es ist einfach so im Sande verlaufen, außer es gab mal auf einer Messe irgendwie kam mal ein Team vorbei und habe ich gesagt, wer kümmert sich eigentlich um diese Presseanfragen? Ja, keiner. Habe ich gesagt, ja, soll ich das mal machen?
Ja.
Ja, und dann wurde ich Pressesprecher.
Was waren das für Presseanfragen, die dich dann dafür die interessiert haben?
Alle Boulevardsender.
Okay, ne? Ach, krass, die waren.
Aber es ging dann auch. Ich habe Vivian Schmidt bei Kurt Krümmer gehabt und so weiter.
Ach, krass, ja, okay.
Sowas. Also, aber es war viel Boulevard, ne, und ganz viel mit Vivian Schmidt und Leonie Saint oder als dann kam eine neue irgendwann dazu, Berger, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, genau.
Und Gina Wild war noch davor, oder?
Gina Wild war davor, mit der hatte ich zu tun, als ich für Condomi hat sie Kolumnen geschrieben, da hatte ich mit ihr zu tun, da haben wir quasi hier und da mal über Themen gesprochen.
Aber da war sie noch aktiv?
Nee, war sie auch schon.
Okay, die war gar nicht so lange in der Branche dafür, was die für einen Impact hinterlassen hat.
Wenn ich mich recht entsinne, hat sie 4 Filme gemacht. Jetzt wird es schmutzig, Teil 1 bis 4.
Und dann haben die das nochmal in allen möglichen Varianten zusammengeschnitten. Genau. Ne?
Ja.
Und wo du eben meintest mit der Schwedin, das gibt nämlich auch eine Szene mit ihr, wo sie mit diese Schwedin war, glaube ich, öfter da auch mit
ja,
dabei.
Ja, die ist so, die
diese Blonde auch.
Irgendwie sweet, so, sweet mit Namen.
Ja, genau.
Ja, Conny Dax, mit dem bin ich immer noch gut befreundet, habe ich da kennengelernt. Absolute Legende, der Mann.
Ja.
Also wirklich, da muss
der,
man
ja, den habe ich auch auf der Venus gesehen.
Ja.
Der hat da moderiert sogar, der ist ja auch immer noch
ein
da.
Ein Tausendsasser, ja.
Ja, ja.
Auch beim Hörspiel für meine Band hat er eine tragende Rolle gehabt. Und ich sage es immer wieder, niemand war so gut und so vorbereitet wie Conny Dax.
Ja.
Dieser Mann hat eine ganz andere Karriere verdient gehabt. Der müsste eigentlich eine Showgröße sein. Wirklich.
Ja.
Ja. Aber solche Leute lernt man erkennen und
da war, glaube ich, Animateur vor.
Genau, ne? Richtig. Ja, in so einem Fame-Club. Ja, manche haben ganz andere Qualitäten, das muss man einfach mal sagen. Aber wenn du einmal da in der Branche steckst, dann ist das ganz schwer, da rauszukommen.
Ja, Gina Wild hat es geschafft.
Das stimmt.
International hat Sascha Grey ja krass gemacht.
Ja,
ne?
Und hier, wie heißt die Tatort-Kommissarin?
Sibel Kekilli.
Sibel Kekilli.
Wobei das ja auch, glaube ich, bei Sibel Kekilli
Die ist ja nicht durch Porn berühmt, also die ist gerade durch Porn berühmt geworden, aber ich glaube, die Schauspieler hat sie, glaube ich, eher trotz des Porns geschafft,
ja,
weil sie einfach auch sensationell gut ist.
Ne? Aber
die hat ja dann auch bei Game of Thrones mitgespielt und so.
Ja, ich
weiß. Die ist ja richtig bekannt.
Aber lustige Geschichte, ich habe damals nämlich Harry S. Morgan, Gott hab ihn selig, der hat ja immer so Newcomer-Darstellerin vor der Kamera gehabt und da war sie dabei. Und ich habe das gesehen, ne, und da war ja nicht klar, dass sie später berühmt wird. Und da habe ich Harry angerufen und habe gesagt, hör mal, die war ja mal wirklich der absolute Hammer. Die ist ja total süß und richtig gut vor der Kamera. Guck mal, dass da noch ein bisschen mehr draus wird.
Ja.
Ne, und also ob die dann noch was gedreht hat, habe ich gar nicht. Ich glaube, die ist zum Magma gegangen. Aber dass sie dann später mit Gegen die Wand hieß der Film, glaube ich. Ne?
Stimmt,
genau.
Ja.
Dass sie da so durchstartete, hat mich dann auch gefreut.
Ja.
Muss man sagen.
Ja. Es gibt einen Film, den hat ein Kumpel mir mal geschickt, der heißt mit Sibel Kikili die super geile Küken fahren.
Den kenne ich auch
nicht. Ja. Der ist aber auch so, wo du so denkst, was ist das? Ja.
Aber das denkt man heute über vieles, was man, also wenn ich daran denke, was man in den 90ern irgendwie noch scharf gefunden hat und da hat man einfach gar kein Interesse mehr dran, das muss man einfach mal sagen.
Ja. Aber das finde ich auch super spannend, da können wir ein bisschen drüber reden. Damals die Pornobranche, wie hast du die denn erlebt? Ich habe ja eben schon im Off erzählt, dass ich jetzt auf der Venus war und ich bin so auf die Venus gegangen mit, ich quatsch die Leute an und die werden mir so übertriebenes Porno-Zeug erzählen. So, ja, so und so und so, so völlig in so einem Porno-Modus. Und dann haben wir so die ersten Darstellerinnen, Schrägstrich, das sind ja alles Content-Creator heute,
ja.
Ne? Und wirklich so reih durch, das Erste, was die so erzählt haben, war so, hey, wir haben dann gefragt, irgendwie, wie kann man denn gut anfangen? Und voll viele haben einfach gesagt, ey, total wichtig ist, dass du dich damit wohlfühlst und mach am Anfang nicht zu viel. Und wenn du noch zu jung bist, überleg mal. Also ich weiß, es gibt bestimmt auch andere Situationen da, aber ich habe so erlebt, dass es sehr, sehr selbstbestimmt war, dass die Frauen, die ich da zumindest getroffen habe, ich habe natürlich jetzt auch nur welche angesprochen, die nicht so hinter einem starken Typen waren, sondern die da offensiv standen, da habe ich also super selbstbestimmte Sexarbeit erlebt. Von denen und dass die auch einfach keinen Scheiß erzählt haben, dass die sich nicht darstellen wollten, ich bin so geil, ich mache alles, sondern dass ich es als super selbstbestimmt erlebt habe. Ich weiß nicht, wie war es damals? Wie hast du es erlebt? Also
in größten Teilen ganz genauso. Ich habe mal bei einem Meeting, da war unser damaliger Chef Horst Peter noch dabei, da waren aus allen Abteilungen, wir waren, also das Silver war eine große Firma damals, ne? Und Magma saß sogar im selben Haus. Wie auch immer, da habe ich mal gesagt, also es gibt eigentlich keine ehrlichere Branche als die Pornobranche, weil jeder ist eh nackt und hat kein Problem, über alles zu offen zu berichten und ehrlich zu sein.
Ja.
Und da stehe ich eigentlich immer noch zu. Ich glaube auch, dass die Frauen, die sich dafür entschieden haben, dass das, so habe ich es mitbekommen, aus eigenem Antrieb getan habe. Aber man kam natürlich nicht umhin, festzustellen bei so Events, da gab es dann so Sexy Soccer oder so Sachen da, wo man mit seinen den Damen, die man in die Presse bringen sollte, ist man dann da hingefahren, weil dann Fernsehsender da waren und so weiter. Und dann waren immer diese Up-and-Coming-Darstellerinnen und die hatten immer, wie wir sie genannt haben, einen Kofferträger dabei. Immer jemand, der direkt aus dem Fitnessstudio kam, so. Und dann haben die Typen sich immer dann zusammengerottet und haben dann ihren Kaffee getrunken und alle hatten den riesen Rollkoffer von der Frau dabei, während die Frau dann irgendwie mit nackten Hupen vor der Kamera rumsprang. Sie waren die Manager. Ja, und man weiß natürlich nicht, was die dafür bekommen haben, dass sie eigentlich nur die Frau kutschiert haben und Kaffee getrunken haben.
Weil sie waren wahrscheinlich nicht nur Manager, Schrägstrich, Ehepartner, Schrägstrich, gut, ne, so, ja.
Also, wenn man so will, hat die Frau das Geld nach Hause gebracht, sie haben ihren Anteil gekriegt und sahen dabei stark aus. Aber andererseits habe ich auch Leute kennengelernt, die genau diesem Klischee entsprachen. Gerade habe ich für Happy Weekend immer wieder mit einem zu tun, der ein ganz sympathischer Typ ist, der ist Content Creator, der ist wirklich... Ich nehme den als wirklich sympathischen Kerl, auch wenn er aus einer ganz anderen Szene kommt und dann vielleicht auch einen ganz anderen Ton drauf hat. Aber manche sehen halt aus wie solche Halbwelt-Bodybuilder und sind dann trotzdem ganz...
Ja, voll, genau. Ja, 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 so. Klar, das ist...
Ja, genau, ja. So.
Also ich bin wirklich, ne, also auch als ich später dann Chefredakteur für Happy Weekend wurde, da habe ich ja total Vergleiche gehabt zwischen denen, die eher so Swingerclub-mäßig waren, die aus eigenem Antrieb dann irgendwie mal Pornobilder an Happy Weekend geschickt haben, oder denen, die später Pornodarstellerin waren. Und die einen haben Geld dafür bekommen, aber die hatten trotzdem Spaß daran, was die machen. Eine Vivian Schmidt ist immer zum Dreh gefahren und dann hat Spaß mit den Leuten gehabt. Und da war ein sehr familiäres Umfeld. Ne? Ich erinnere mich dran, wie ich auf meinem ersten Set dabei war. Das war in Mönchengladbach, das war ein Film, Vivian Schmidt, hingefahren. Und ich kam rein und sehe wirklich, wie Vivian kniet. Zwei Typen rechts und links von ihr, die Rohre so in Richtung Gesicht. Und als ich reinkomme, kam gerade der Money Shot. Alles hat Vivian abbekommen. Ja. Und dann sieht sie mich, springt auf, total voll, umarmt mich und will mir einen Kuss geben. Und ich so, ne? Und das ist so der Ton, der da vorherrschte. Ja, ja. Und das war, ich habe das immer als, auch schon ähnlich wie die Rock'n'Roll-Szene. Ne? Wir machen hier irgendwie coole Schweinereien, Rocker machen es genauso und irgendwie lachen wir darüber und haben Spaß und fühlen uns alle miteinander wohl. Es ist halt eine eingeschworene Gemeinschaft, auch diese Szene. Vielleicht, damals gab es halt die Content Creator so noch nicht. Heute müssen die sich ja alle irgendwie verstehen, um gemeinsam Content zu machen. Mhm. Ne, damals war das vielleicht noch gar nicht so ausgeprägt. Für meine romantische Vorstellung muss es heute sogar eigentlich noch näher dran sein und sich jeder kennen müssen, weil die aufeinander angewiesen sind, um neue Drehs zu haben.
Ja. Es gibt natürlich, also hatte ich auch mit einer Content-Creatorin, die hat mir schon auch erzählt, dass es natürlich auch Zickereien gibt, wie überall. Ne? Ja. Aber was ich zum Beispiel auch erlebt habe, ich weiß nicht, kennst du diese Pornodarstellerin Texas Patty?
Ja klar, mit der habe ich viel zu tun gehabt und mit ihrem Mann natürlich.
Witzigerweise, habe ich schon vor 15 Jahren, als ich das erste Mal im Swingerclub war, habe ich die schon damals gesehen. Also sie ist auch im Swingerclub gegangen und
Gina White übrigens genauso.
Ja. Und die habe ich, wie heißt die nochmal, Texas Patty, die heißt...
das weiß ich eigentlich auch.
auf jeden Fall haben wir mit der auch auf der Venus ein Interview geführt und die war auch irgendwie so total offen. Mhm. Die ist auch meinem damals noch super kleinen Kanal mit 200 Followern direkt gefolgt und direkt, ja cool, und hat uns direkt Tipps gegeben und wir haben gequatscht und also das war wirklich super nett, wo ich mir so dachte, ich komme ja auch aus der Musikbranche, wenn ich manchmal einen Superstar angequatscht hat der aber nicht so cool reagiert wie sie. Und sie ist ja, ich meine, sie hat 1,8 Millionen Follower auf Instagram. Die hat die AVN Awards moderiert. Die ist ja wirklich in der Szene auf jeden Fall ein Star. Und wie cool die war, und das habe ich eigentlich so rundum erlebt, dass auch wenn ich sehr bekannte Darstellerinnen angesprochen habe, auch also super nett, also zum Beispiel demnächst, ich habe auch Kontakt zu Jason Steele, den kennst du ja wahrscheinlich auch, super, super geiler Typ und hat mir auch sofort seine Nummer geschickt, ja, wenn du in Berlin bist, sag Bescheid, machen wir Podcast und so, also das habe ich wirklich, hätte ich ehrlich gesagt gar nicht gedacht, dass es so leicht ist und dass die Leute so offen sind, um zu quatschen, so. Ne, gerade auch, als ich noch nicht so viel Reichweite hatte wie jetzt oder so. Das fand ich, war ich so richtig, das sind aber nette Menschen. So.
Du, ich habe auch viel mit Texas Patty gearbeitet. Die hat viel für Videorama gedreht.
Und Bettina
auch,
heißt die.
Genau, Bettina, ja, richtig. Und auch Mia Magma damals war immer mit uns unterwegs.
Mia Julia.
Früher hieß sie Mia Magma, genau.
Witzigerweise Mia Julia, ne, ich bin ja bei Joy Club angemeldet. Mhm. Da kann man ja auch streamen. Also es kostet, da kriegst du kein Geld für. Und die sehe ich manchmal im Stream on. Also die streamt einfach nur, nicht für Geld, einfach nur mit ihrem Typen aus Spaß. Da siehst du ja auch schon so, denke ich mir mal, krass. Ja, die hat auch irgendwie so eine Million Follower und ist im Prinzip ein Schlagerstar. Und trotzdem macht die das anscheinend.
Weil genau so kann ich es bestätigen. Ja. Ne? Und da werden ja auch, also es werden auch Klischees erfüllt. Also da gab es Venus-Aftershow-Partys, solche Sachen. Oder natürlich ist man sich dann durch den Job auch schon mal hier und da näher gekommen. Und mir hat das auch total Spaß gemacht, da Pressesprecher zu sein. Das ist wie eine Band promoten. Ne? Du freust dich immer, wenn eine Darstellerin ist ja auch eigentlich ein
ja nicht ein Produkt, aber im Prinzip
ja, doch, ob schon.
Eine Band oder
ja,
eine,
ja,
Band,
ja, klar, ne,
genau.
Ja,
du arbeitest an einem Image, du versuchst die irgendwie weiterzubringen. Nur dieser persönliche Kontakt, der war halt total schön. Die haben sich gefreut, ich habe mich gefreut. Ich wollte, dass die Erfolg haben.
Ja.
Und es war einfach ein gutes Gefühl zu sehen, wie dann so eine Karriere von so einer Vivian Schmidt oder Leonie Saint und so weiter. Und dann hast du da Bildtitelseiten und auf allen möglichen Tageszeitungen hast die in den ganzen Shows gehabt. Und ich war ja jede Woche bei irgendeinem Fernsehsender.
Mhm.
Ne? Und natürlich wird man dann auch befreundet.
Ja, ja.
Genau.
Dreht die Vivian Schmidt eigentlich noch?
Oder? Ich glaube, die macht auch Content. Ja, ja, ne? Immer, wir schreiben immer mal wieder und hier und da interviewe ich sie auch noch mal für Happy Weekend. Also,
ach, gibt es ja. Happy Weekend noch?
Ja, gibt es noch.
Also, du arbeitest immer noch für Happy
Weekend? Ich schreibe als freier Schreiber für Happy Weekend noch.
Ja, ah, okay, ach, das war mir gar nicht klar. Aber lass uns noch mal zu dieser Zeit, wo du bist jetzt bei Happy Weekend, bist da so richtig drin und wir waren gerade dabei stehen geblieben, dass du gesagt hast, du bist dann Pressesprecher geworden, weil es so viele Pressesprecheranfragen gab. Das war so, dann würde ich da zeitskalamäßig mal weitergehen.
Wie, genau.
Was dann so?
Ja, das war eigentlich, also muss man sagen, mein Hauptjob, weil der viel Zeit in Anspruch genommen hat. Also da allein RTL, also für jede Sendung, ich weiß doch ganz genau, da war montagsabends lief immer Extra mit Birgit Schrowange.
Ja, kenne ich. Ja.
Und dann hatte ich Freitag, genau, hatte ich immer denselben RTL-Redakteur am Telefon, der sagte, Rod, wir brauchen Titten für Montag. Und ich wusste natürlich schon, dass er anruft, hat mir dann immer was zurechtgelegt. Und dann hatte ich immer irgendwie eine Darstellerin da für ihn. Und das wurde immer als letzter Beitrag von Extra gezeigt, weil der, glaube ich, nach 0 Uhr kam und damit die Leute dranbleiben.
Ja, immer gleich bei Dings. Und dann waren es die letzten 5 Minuten von einer Stunde Sendung oder so.
Ja, ja, richtig. Das ist krass. Genau, ja, das war so der Hauptjob. Und dann kam der Chefredakteursjob, sage ich mal, kam was nebenbei. Das Magazin wollte sich auch ein klein bisschen verjüngen. Und wir reden jetzt über so 2005 habe ich angefangen, vielleicht 2007 bin ich Chefredakteur vom Happy Weekend geworden. Und war dann zuständig, dass eigentlich der ganze Content da war. Das heißt, ich habe von allen freien Redakteuren und Fotografen die Texte zusammengestellt, habe das Intro geschrieben, hat mit Kyra Shade, die war damals Darstellerin, aber auch aktive Swingerin, die war in allen Swingerclubs unterwegs. Und die hat dann immer ihre Swingerclub-Berichte eingereicht und hat dann auch so ein DVD-Magazin, was beilag, moderiert. Da haben wir eng zusammengearbeitet. Und das war eine tolle Zeit. Die Chefredakteurszeit. Und das Heft kam damals noch alle 2 Wochen. Ne? Das hat natürlich auch mal was gedauert. Ich hatte selber.
Was hatte das für eine Auflage?
Damals, als ich da war, waren es immer noch, lass mich nicht lügen, aber wahrscheinlich waren es wirklich noch so 10.000 alle 2 Wochen. Aber das hatte ja mal eine Auflage von 90.000 im Monat, also 45.000 alle 2 Wochen.
Und es war richtig teuer, ne? Ich glaube, das hat 20 Mark gekostet oder so.
Genau, und irgendwann war eine DVD dabei, ne? Dann hat es aber immer noch 12,95 gekostet. Und die DVD ist natürlich, es gab ein eigenes Presswerk unten. Dann ist die natürlich bestückt worden mit eigenem Material. Es wurde erst teuer, als wir halt wirklich dieses DVD-Magazin, unter anderem mit Texas Patty, war auch die ganze Zeit als Moderatorin dabei, haben wir produziert auf der DVD. Da wurde es dann was teurer, weil dann musstest du dich irgendwann anstrengen, um wirklich einen exklusiven Content zu schaffen. Ne?
Weil es so viele andere Magazine da gab? Nee, oder war da schon das Internet?
Konkurrenz war immer größer, genau. Internet kam dazu, richtig. Es ist natürlich auch so, dass wir Jüngeren in der Firma da immer gesagt haben, wir müssen die Ersten sein, wir sind hier die Platzhirschen, wir müssen Happy Weekend ins Internet bringen und so weiter. Das hat so lange gedauert, weil das Argument war immer, das können wir nicht machen, da springen uns die Videothekare mit dem nackten Arsch ins Gesicht, dann bestellen die unsere DVDs nicht mehr.
Ja.
Ne, da hatte man so eine Angst vor gehabt und das ist auch der Grund, warum natürlich am Ende die ganzen Branchenriesen dann zum Teil pleite gegangen sind. Ne? Magmara gibt es noch, aber ansonsten glaube ich nicht mehr so viel.
Ja,
damals.
Ja, das finde ich auch noch interessant. Wie ist denn diese Zeit dann quasi so ausgelaufen? Wie irgendwann hast du ja auch dann wahrscheinlich gemerkt, oh, das Bist du dann entlassen worden oder
Ich bin gegangen.
So genau vom sinkenden Schiff runter und also vielleicht erzählst du mal, da, weiß ich nicht, das war ja die Porno-Hochzeit und ist Happy Weekend dann auch ins Internet gegangen?
Ja.
Oder
ja.
Waren die da zu spät? Oder,
ja, viel
oder?
Zu spät, viel okay. zu spät. Also das ist das Ding. Wir haben da immer versucht, das hinzubekommen. Und da muss man natürlich auch sagen, dass unser Chef damals, der auch ja verstorben ist, der hat sich auch teilweise so verarschen lassen, weil keiner eine Ahnung hatte. Ne? Und dann sind irgendwelche Leute gekommen, hey, ich baue dir jetzt hier voll die geile Seite auf und dies und jenes. Hat dann für irgendwie hunderte, tausend Euro hat er da irgendwas dahin geschlunzt. Deswegen war der auch ein gebranntes Kind. Aber dann haben wir halt mal eine Seite aufgesetzt, wo es wirklich Kontakt gab und Foren. Das war noch die Forenzeit und so. Dann haben wir jede Woche, wenn ich mich recht, oder alle zwei Wochen haben wir wirklich eine Studioproduktion gemacht, ne, mit Texas Patty und ihrem Mann und die dann Themen, also Darstellerinnen da hatten, Darsteller.
Also wie so eine Talkshow.
Wie eine Talkshow, genau, Podcast, richtig. Und die lief dann, die war dann auf der, meine ich, auf der DVD als auch im Internet zu schauen. Und ich glaube, du hattest für allen Internet-Content hattest du einen Schlüssel im Heft, sodass du, wenn du das Heft gekauft hattest, auch die Internet-Sachen sehen konntest. Aber es war einfach alles zu spät. Also da war Joy Club, war dann schon lange Platzhirsch. Und,
aber Joy Club ist ja, ach so, weil Happy Weekend auch ein Kontaktmagazin
war. Ja, genau. Also da im Happy Weekend bestand 80% aus Kontakten.
Aber waren da viele Frauen? Also ich muss ja sagen, ich nutze ja Joy Club auch. Und Joy Club ist dahingehend halt wirklich eine seriöse Plattform, dass du halt wirklich, dass es halt wirklich da nicht um kommerzielle Pornografie geht, sondern dass es da eher um, einfach wirklich um, man connectet sich für Partys. Die meisten Profile, glaube ich, sind sogar Paarprofile, die du da hast.
Ja.
Ne? Also das ist ja, und bei Happy Weekend, ich weiß, dass das ein Kontaktmagazin ist, aber ich glaube tatsächlich, die meisten Leute haben sich Happy Weekend gekauft, weil sie sich darauf einen runterholen wollten. Nicht, weil sie da irgendjemandem schreiben, oder? Oder wie würdest du das?
Also in der frühen Zeit, da wurde mir halt berichtet, dass die Leute da wirklich Schlange gestanden haben in Essen, die halbe Straße runter, um ihre Anzeige aufzugeben. Und dann, ne, also dass da wirklich ein Run war von Mensch, da waren natürlich auch Prostituierte, die ihre Anzeigen da bezahlt haben, aber auch ganz normal Leute, wo man wirklich so einen auf der Schreibmaschine gedruckten Text abgegeben hat und dann
so ein Polaroid hingeschickt hat. Ich erinnere mich nämlich noch, da waren Bilder, wo ich auch
alle so haben ihre Schwanzlänge da drauf gemalt,
so, mit Kuli aufs Bild. Wo ich so dachte, weiß nicht.
Ja, also. da waren schlimme Sachen und da waren also wirklich die krassesten Anzeigen von Leute, die im weißen Anzug verdreckt werden wollten und getrampelt werden wollten und was nicht was. Also das war schon sehr fetischlastig. Und viele haben durch ihre Anzeige eigentlich nur ihre Wünsche nach außen getragen. So was sie im heimlichen Kämmerlein irgendwie geil finden, haben sie mal in Worte gefasst und da abgegeben.
Ja.
Da hat wahrscheinlich niemand geantwortet.
Ja.
Aber es gab natürlich auch die Frauen, was weiß ich, die wilde Hilde oder die Anke von der Oberelbe und wie sie alle hießen und so weiter, die sich da ausgelebt haben, die dann Privatleute getroffen haben. Und die wurden dann auch einzelne auch über Jahre hinweg begleitet von Happy Weekend. Die haben immer wieder ihre Bilder von ihren privaten Bumskreisen und sowas, dann Fotos, ne, 9x13 schön geschickt per Brief. Witzige Anekdote übrigens, wir haben mal auf dem Endless Summer Festival gespielt in Torgau.
Okay, ich habe ja auch schon gespielt.
Ja.
Natürlich.
Und eine von den, die besagte Anke von der Oberelbe, die hat dann immer in der Redaktion angerufen und irgendwie hat sie rausgekriegt, dass ich in einer Band spiele, hat dann
das
gesehen.
Das mit der Band ist auch die ganze Zeit, seit wann, ganz kurz, seit wann gibt's die Band?
Seit 2002.
Ach, krass. Ja, dann seid genau, ihr, habt ihr ja nächstes Jahr Jubiläum, 25 Jahre.
Ja, genau. Traurig, aber wahr. Ja, Leonie Saint hat auch in unserem meistgesehenen Videoclip zu Lovers Lane mitgespielt, zum Beispiel. Genau. Ja, nee, da gab's sicherlich auch hier und da Anknüpfungspunkte. Und ja, also ja, gab es. So. Und wo war ich denn jetzt
stehen? Ja, ich überlege auch gerade. Du Endless Summer.
Ach so, nee,
und
genau.
Die wilde Hilde oder
nee, Anke von der Oberelbe. Genau. Und die hatte dann mitbekommen, dass ich in der Band spiele, hatte gesehen, dass ich in Torgau wohnt, die bei ihr vor der Haustür gespielt hat und dann stand ich da auf der Bühne und vor mir war plötzlich eine Frau um die 70 in knallengen Leo-Outfit und mir war natürlich klar, dass sie das ist. Und das war natürlich eine witzige Situation. Und ja, klar, wir haben Hallo gesagt und so war das. Aber trotzdem, das war so ein bisschen bezeichnend für dieses Happy Weekend-Ding, dass da Leute über Jahrzehnte irgendwie teil hatten. Und ja, es waren halt auch Frauen und Paare. Aber die damalige Zeit, da haben sich viele schon online anders orientiert, definitiv.
Da fing ja auch das an, dass die Partys so etwas cooler wurden. Ne? Also ich sag mal, als ich angefangen habe, als ich zum ersten Mal im Swingerclub war, da hat man gerade nämlich noch aktiv versucht, dieses Image zu changen. Ne? Also ich weiß auch, ich hatte von diese RTL2-Dokumentation, wie sie Chicken Wings im Swingerclub essen, so und dann die Dickbäuchen und so.
So
ne?
war's.
Ja, so war's. Aber dann weiß ich noch, dann sind wir mal, war ich auch auf irgendeiner Veranstaltung, da haben die wirklich bewusst, also ich war das erste Mal im Swingerclub, das ist ja richtig teuer, ne? Also du zahlst ja 100 Euro Eintritt in einem guten Swingerclub. Und ich weiß noch, ich war auf irgendeiner Erotikmesse oder irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, was es war, mit meiner Freundin damals. Und wir sind da gezielt angesprochen worden, damals von der Erotik-Diskothek Beverly. Hier sind Gutscheine, ihr kommt umsonst zweimal rein. So, also es war ein Gutschein im Wert von 200 Euro oder so, weil die gesehen haben, die wollen junge Leute dahin ziehen. Und das hat dann auch geklappt. Und das, also dass es dann so Young People Partys gab und das dann halt auch ein anderes, dass da halt andere Leute hinkommen. Und mittlerweile ist es ja, wenn du in KitKat gehst oder so, da gibt's ja, also das sind ja richtig heiße Menschen.
Ja, das ist ja nicht mehr so
wie in der besagten RTL2-Doku.
Also, ne? Und dieser Beverly, das ja abgebrannt ist, ja, genau. Das war genau
auch mein Anliegen. Hatten wir auch schon öfter hier das thematisiert, tatsächlich.
Ach, ja, witzig. Ey, das ist ja,
das war der erste Swingerclub, in dem ich war.
Bei mir ganz genauso. Ich bin damals wirklich für RTL dahin geschickt worden, um da einen Bericht drüber zu machen. Und habe das Ganze, ehrlich gesagt, da war ich mit meiner damaligen Freundin, habe das Ganze als ganz positiv wahrgenommen. So ein bisschen verboten, so ein bisschen war man fast ängstlich, als man reinging. Ne? Wir waren auch jünger. Und dann war aber die Atmosphäre recht locker und zum Teil auch wirklich auch animierend. Danach war ich, weil ich dann natürlich als Reporter dann den Besitzer auch kennengelernt habe, war ich ein paar Mal da. Und dann war aber auch irgendwann die Lust raus, also der Ofen aus. Ne?
Bist du denn privat? Warst du privat im Swingerclub auch? Oder?
Nö, wir sind da aus Interesse, sind wir da ein paar Mal hingegangen. Okay. Aber ansonsten, ich war in
aber
der Tat...
Aber es ist nicht so dein Ding, so
sexuell. Nicht wirklich. Okay. Also ich habe natürlich ein paar Mal im KitKat, gibt es ja auch hier in Köln. Ne? Und
die Party, ja.
Genau, und... ich habe ja bei der Venus habe ich ja wirklich immer komplett begleitet, das Standprogramm und so weiter. Und da lernst du natürlich alle kennen und dann geht jeder Abend ins Insomnia. Und ich war natürlich diverse Mal im Insomnia und ich habe mich damals auch ein bisschen verguckt in eine Pornodarstellerin und die war mit ihrem Mann da und dann wurde da auch durchaus Spaß gehabt. Ne?
Also du hast schon da ein paar. Hast schon ein bisschen mehr von das Garten.
Ja, in der Tat. Also okay. es gibt da einige bekannte Namen, die könnte ich mir auf meiner Liste abstreichen.
Krass.
Ja. Was aber wirklich ein freundschaftliches Ding war. Wir haben halt zusammengearbeitet, wir haben die ganze Zeit zusammen verbracht und besagte Darstellerin war eine österreichische Darstellerin, die war Metal-Fan, die hatte schwarze Haare, die hatte Tattoos und Piercings.
Und dann ergibt sich's, ne?
Und dann ergibt, die kam zu unserem Konzert, wir haben uns einfach super verstanden. Und ob die Pornodarstellerin war oder nicht, ist da total. Es war, man hat sich im Job kennengelernt. Mhm. So, ob die im Büro arbeitet oder nicht, scheißegal. Und ja gut, also du gehst nicht mit jeder dann im Insomnia in den Bereich und vögelst dann. So, vielleicht war man da ein bisschen offener. Aber es gab sehr schöne Zeiten.
lass das mal so stehen.
Ja, genau.
Was mich noch interessiert, ist die so oft haben ja so in der Presse damals auch so Pornoproduzenten wie Harry S. Morgan oder dieser John Thompson und so, die haben ja teilweise echt, also ich habe mal Artikel gelesen, wo die hatten ja echt einen schlechten Ruf, so ausbeutungsmäßig oder so, wie hast du
die erlebt? Du hast ja gerade schon über Harry S. Morgan.
Also ich war bei vielen Drehs dabei, ob das Magma-Drehs waren oder Videorama. Wo ich nie war, war John Thompson, weil ehrlich gesagt ist das, habe ich das immer total verabscheut. Das ist überhaupt nicht mein Ding, was da an Drehs passierte. Ich habe das auch von Leuten gehört, also von Männern, die da waren, mal mitgemacht haben aus Neugier. Wie auch die Männer da wie Vieh durch die Hallen getrieben wurden. Da gab es dann ja die Bukake-Halle und die Pisshalle und die irgendwas. Und dann in jeder wartete da irgendwie eine Frau und die Männer standen reihe und wurden da durchgefercht und mussten dann von einer Halle zur anderen. Als ich das gehört habe, habe ich gesagt, also kein Wunder, dass so doch viele Leute denken, das wäre ein ganz mieses Geschäft, weil ich glaube, das, was John Thompson da gemacht hat, war ein ganz mieses Geschäft. Andererseits muss man auch sagen, es haben auch viele Darstellerinnen mitgemacht, die gesagt haben, ey, das Geld war gut. Es war überall mit Einverständnis.
Ich hatte letztens auch übrigens eine Gästin da, die hat mit John Thompson gedreht. Mhm. Und sie hat erzählt, sie hat eine Analszene gedreht mit so einem Riesenschwanz. Und irgendwann konnte sie nicht mehr. Und dann hat sie Stopp gesagt. Und sie hat auch gesagt, da war auch sofort Schluss. Ne? Also Das wurde auch sofort akzeptiert. Also sie meinte auch eher, dass die Männer da schlecht behandelt
wurden. Ja, wahrscheinlich ist das. Ja, wahrscheinlich ist das so.
Okay, aber bleiben wir mal bei den Sachen, die du kennst. So Harry S. Morgan ist ja eigentlich so der bekannteste deutsche Porno-Produzent.
Ja, und also ich habe nie mitbekommen, dass der irgendwen genötigt, gedrängt hätte oder irgendwas. Natürlich hat er schon
der
mal gesagt.
Der wirkt halt immer so ein bisschen schmierig, ne? So, der hat mal.
Das ist seine Rolle.
Ja, ja, okay.
Der ist gelernter Journalist. Ja, und vor der Kamera gibt er halt den lüsternen alten Mann.
Ja, ja, ja.
Ich habe mit dem so viel gearbeitet. Und ja, klar, der war in Teilen natürlich auch. Also der fand sich selber richtig toll, wollte natürlich immer das letzte Wort haben und so weiter, hat eine gewisse Arroganz auch gehabt, die er natürlich als so eine Koryphäe der Branche auch haben durfte in Teilen. Ich bin mit dem gut ausgekommen. Natürlich hat er dann mal gesagt, ey Leonie, ich weiß, du magst jetzt Anal nicht, aber meinst du nicht, also du findest es nicht toll, sagen wir so, aber ey, der Film könnte es echt gebrauchen, meinst das geht so, ne? Der hat gesagt, wenn es nicht geht, dann geht's nicht, aber das Skript sieht's vor, vielleicht kannst du ja doch mal überlegen. So. Ja, vielleicht jetzt nicht die totale Gentleman-Art, aber er hat keinen so irgendwas getrieben. Und er hat auch kein straffes Regiment geführt, sondern ich habe den als wirklich sehr kumpelhaft auch mit allen empfunden. Und vor allem hat er immer geschaut, dass alles vernünftig am Set war und dass alle gut behandelt wurden. Also ich kann da nichts Negatives sagen.
Cool,
witzigerweise oder nicht witzigerweise, aber am Tag, als er verstarb, saß ich gerade in meiner Fußballkneipe, hatte ein paar Bier getrunken, schaute ein Gladbach-Spiel und plötzlich hatte ich den Spiegel am Ohr. Ja, guten Tag vom Spiegel. Ja, Harry S. Morgan ist heute verstorben und ich hatte das gerade erst 3 Minuten vorher gehört, weil die wollten den zu einem Dreh abholen und er machte die Tür nicht auf, dann haben die Tür aufgebrochen und so weiter. Ich krieg den Anruf.
Tag oder was, ne?
Genau. Ja, richtig. Und ich habe das, und 3 Minuten später hatte ich plötzlich den Spiegel schon und dann kam RTL und wie sie alle heißen und ich konnte das Fußballspiel gar nicht mehr gucken, war natürlich auch total traurig, hatte aber glücklicherweise schon 3 Bier getrunken, so dass ich. Also das war eine der skurrilsten Momente überhaupt, dass der Typ, mit dem ich quasi einige Jahre gearbeitet habe, plötzlich da verstorben ist und am nächsten Tag ruft die ganze deutsche Presse mich an. Und das zeigt ja, was der für eine Koryphäe ist.
Ja. Das war ja auch überall. Also das hat man ja schon mitgekriegt, auch wenn man jetzt nicht.
Das, was witzig ist. Und dann stand überall, ich wurde zitiert dann in allen Artikeltasche, wie sein Partner berichtet. Ne? Und plötzlich fragen mich die Leute, ob ich denn mit Harry S. Morgan zusammen gewesen wäre. Mein Vater fragte mich, ja, also der und der hat mich angerufen, hat gesagt, du wärst der Partner von Harry S. Morgan gewesen. Aber du bist doch nicht schwul, oder?
Geil. Super.
Völlig gaga.
Und wie ist das dann, da waren wir eben stehen geblieben, wie ist das denn ausgelaufen mit Happy Weekend? Oder wie ist das dann quasi so zu Ende gegangen? Wie ist das passiert mit Videorama und wie das dann alles?
Es wurde halt irgendwann immer klarer, dass das, ne, die Auflagen gingen runter, dass das weniger Zukunft hat.
Da gab es auch schon X-Hamster oder Bioporn damals und so.
Ne? Ja, und die wurden natürlich alle abgemahnt und so, die da Sachen runtergeladen haben. Da gab das ein Nebengeschäft war ja, dass da Anwälte beauftragt wurden, die überall geguckt haben, wer hat runtergeladen, die kriegten direkt eine Abmahnung, entweder 300 Euro bezahlen oder Gericht. Mhm. Ne? Das heißt, ein Nebengeschäft war, oder ein gutes Geschäft war die Abmahnung, dann auch. Im Prinzip gab es wahrscheinlich Labels, die Filme rausgebracht haben, nur damit sie abmahnen können, damit irgendjemand die runterlädt. Und da war irgendwann der Punkt, wo klar war, auch weil man sich so sehr dem Internet widersetzt hat, dass auch ich da keine Zukunft mehr gesehen habe. Ich habe zum Beispiel lustige Anekdote. Ich habe zum Beispiel eine Idee für Tinder gehabt, bevor es Tinder gab. Ne? Ich bin nach Berlin gefahren, habe gedacht, boah, unsere Happy Weekend Seite, das wäre eigentlich super, das jetzt im Internet zu haben, so dass ich sehen könnte, wer bei Happy Weekend jetzt angemeldet ist, den könnte ich sehen, wo der ist, komm am Bahnhof Ost an, könnt ihr anschreiben, sagen, als hey, App treffen, schon, ne? Als App schon, so, ja, ob's, weiß gar nicht mehr, ob es damals Apps gab. Und den könnte ich anschreiben, sagen, hey, du bist doch auch bei Happy Weekend, wie sieht's aus, hast du zufällig eine Stunde Zeit? Ich habe das Ganze ganz, das hätte wahrscheinlich kein Potenzial gehabt vom Namen her, ich habe es den Happy Weekend Fickfinder nennen wollen. Und da sagt mein Chef, weiß ich noch genau, wie sie da sitzen, sagt dann, das hat doch gar keine Zukunft, da machen doch gar keine Frauen mit bei sowas.
Krass.
Ja, also, und ja. Wenn ich bedenke, wenn wir das damals gemacht hätten, wenn wir damals die Ersten gewesen wären, aber das zeigt halt, was da alles schiefgelaufen ist, ne? Und wir haben natürlich gemacht.
Die haben, aber haben die denn einfach gedacht, dass sie weiter, also was haben die denn gedacht, als die DVD-Verkäufe zurückgingen und die Auflagen zurückgingen, wie das weitergeht? Dachten die, das kommt irgendwann wieder? Das ist nur das Internet setzt sich nicht durch? Oder, also, was war der Gedanke dahinter? Weil das ist ja,
boah, das kann ich gar nicht mehr so sagen. Es war, glaube ich, irgendwann war es einfach nur noch so ein, ja, es gibt immer noch die älteren Leute, muss man vielleicht die Preise anhöhen, wenn die Auflagen sinken, so. Also Magma hat ja wahrscheinlich irgendwie geschafft, dabei zu bleiben. Wir haben viel lizenziert, ne, das muss man auch sagen. An Fernsehsender haben wir lizenziert, an Firmen, die im Internet tätig waren. Aber es gab ja ein riesen Archiv und da war natürlich ein Bedarf da. Ne? Mhm. Ich glaube, hier so Pandorado und wie die hießen alle, die haben von uns Content lizenziert. Ne? Und, aber irgendwann ist das halt auch endlich.
Weil es ist ja jetzt nicht so, dass mit Porno-Content kein Geld mehr verdient wird. Nee. Also diese Content-Creatorinnen, wenn die das clever machen, das ist ja, also, ja, ne, genau. das
aber du kannst
ja
halt nicht die 4 Gina Wild-Filme im Internet zum 1000. Mal zusammenschneiden und neu verkaufen.
So, dass die quasi neue Produktion anders vermarkten, darauf sind die dann nicht gekommen oder so, dass sie, also nur mal so als Beispiel dieser GGG John Thompson, das gibt's ja bis heute. Also der hat es ja tatsächlich irgendwie hingekriegt, das im Internet zu verkaufen. Also es gibt ja auch immer noch super erfolgreiche, also jetzt keine großen Produktionen mehr, aber zumindest Leute, die irgendwie mit Home Equipment Pornos machen und die im Internet verkaufen, wie, ne, weiß ich nicht, der Bumsbus oder jetzt, ne? Das sind ja immer noch Produktionen, die Geld einfahren, ne, wenn du das.
Ich glaube, das war das Problem. Man ist halt irgendwie damals so bei denen, wir haben ja wirklich große Produktionen gemacht. Wir haben Villen gemietet, hier in den Kranhäusern in Köln gedreht und ne? Also, und da wurden die Schauspieler, Darsteller wurden dann alle hingekarrt. Da gab es dann halt 1 bis 2 Kameraleute. Und Make-up-Artist war dabei und Soundmann und so weiter. Krass, ne? Ja. Ich hatte ständig irgendwelche Redaktionen noch mit zusätzlicher Kamera im Schlepptau, ne? Weil die das natürlich viel interessanter fanden, wie da große Pornodrehs stattfinden, wie ein Filmdreh, als wenn irgendein Mädel im Schlafzimmer dreht. Und irgendwie wurde das als so der Status quo da gesehen. Und als das alles runterging, ich glaube, da wusste man sich nicht zu helfen. Das war aber auch, glaube ich,
ist eine krasse Analogie zur Musik, ne? Wo jeder heutzutage auch, weiß ich nicht, ich weiß zum Beispiel, dass richtig bekannte Musikproduktionen hier von dieser Alice Merton, dieses No Roots, hat der Typ mal erzählt, das ist ja hier auch so ein Kölner, der von glaube ich, weiß nicht genau, nicht, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber das ist so ein, der hat hier in Köln gelebt, der das recorded und mitproduziert hat und er hat halt so ein Cubase, von Cubase, da erzählt er, wie er das macht und dann siehst du da so eine Mini-Gesangskabine und siehst, und ja, hier habt ihr das eingesungen und hier, eigentlich habe ich hier alles eingespielt, bis auf Drums, die haben wir in einem anderen Studio gemacht, weil wir dann Raum verbrauchen und du siehst, du hast irgendwie so einen Mega-Hit, der ja auch weltweit am Start war, der ist ja in den USA auch am Start gewesen und du siehst irgendwie, der ist einfach super in so einem einem guten Home-Studio mehr oder weniger gemacht worden. Und genauso ist es ja mit den Pornos auch gelaufen, ne? Weil du einfach auch das, heute kann es jeder machen. Ne?
Musst dir mal überlegen, also Vivian Schmidt zum Beispiel, ne, die war angestellt, die hat alle 2 Monate hat die einen Dreh gehabt
von 2 Tagen.
Mhm.
Die hat ein Auto gehabt, die hat ihr Gehalt gekriegt, was, oh Gott, weiß ich gar nicht, ob ich das alles sagen darf.
Aber sie war angestellt. Ja, auf jeden Fall konnte sie gut davon leben.
Sie konnte gut davon leben. Und jede Autogrammstunde, jeder Auftritt, den sie gemacht hat, hat sie noch bezahlt bekommen. Also wer sie für eine Autogrammstunde, hier früher Dr. Müller auf dem Ring und sowas, ne, gebucht hat, damit die Leute kommen, der hat sie bezahlt.
Ja.
Und die Swingerclub Autogrammstunden, so hat sie alles Geld für gekriegt. Ne? Das gibt's ja heute so nicht. Klar, also auch so Content-Creator werden bezahlt für Autogrammstunde irgendwo in einem Swingerclub. Aber sie hat auch noch wirklich Gehalt dafür bekommen. Und dann mussten die Drehs auch opulent sein. Irgendwann war zu merken, okay, es wurde nicht mehr in der Villa gedreht, sondern dann wurde wirklich in der DVD-Produktion an der DVD-Strecke unten bei Videorama gedreht und dann wurde halt die Story dahin verlegt, wo gerade halt die Porno-DVDs vom Band laufen. Ne?
Ja,
dann wurde
ja.
halt irgendwie, ja, ne, ja, ja. dann war Conny Dax plötzlich der Hausmeister und nicht der Butler.
Ja, ja.
So, und das waren dann vielleicht die ersten Schritte. Aber ich meine, man muss auch sagen, die Content-Creator heute sind wahrscheinlich viel mehr an der Lebensrealität der Menschen heute, als die Filme in den 90ern, die orientierten sich ja noch an diesen, ne, an so Teresa Orlowski-Style.
Ja,
das will ja einfach auch gar keiner mehr sehen.
Ja.
Aber trotzdem, das hat immer noch, finde ich, eine unglaubliche Faszination. Ich weiß noch, wie ich da wieder in so einem Meeting saß und unser Chef wieder von 1972 erzählte, wie die Happy Weekend damals illegal waren und von Dänemark gedruckt und dann in Fleischtransporten passenderweise, tiefgekühlt über die Grenze dann illegalerweise in Deutschland verkauft worden, weil Pornografieverbot ja damals noch war und so. Das waren Geschichten. Und ich habe immer gesagt, Herr Peter, wir müssen ein Buch machen. Ich will Ihr Buch schreiben. Dann ist er ja leider zu früh verstorben. Aber es waren einfach so geile Anekdoten, wie ich da sitze. Und dann suchte immer Bilder irgendwo, weil er was erzählen wollte von da. Suchte, dann legte er die Knarre auf den Tisch, die in der Clublade war, suchte weiter. Und er sagt, oh, ach ja. Ja, es waren gefährliche Zeiten damals. Und suchte weiter seine Fotos. So, also wir reden, der hat wirklich die 70er und 80er mitgekriegt, ne? Wenn der von Mike Hammer erzählt, der hier die Läden hat und so weiter und damals.
Wer ist Mike Hammer?
Das ist auch einer, der Pornoproduzent, der dann später so Sexshops aufgemacht hat,
okay,
und so.
Ja.
Und das müssen wirklich ganz harte Geschichten gewesen sein. Ich schwöre dir, also dass dieses Buch wäre echt ein Erfolg geworden. Ne? Und das war auch eine Faszination, da so dabei zu sein. Das muss man einfach mal sagen.
Ja, ne? Ja.
Und dadurch, dass das so was Familiäres hatte, habe ich das auch gern gemacht und auch mit bestem Gewissen. Weil ich hatte mit allen zu tun und ich wusste, dass es allen gut geht, mit denen ich zu tun hatte. Und
also du hast auch nie, also warst du wirklich nie in einer Situation, wo du so im Nachhinein sagst, boah, wenn ich das heute erleben würde, war eigentlich nicht so cool.
Das kann ich nicht sagen. Ich weiß nur nicht, also da waren natürlich, also nicht bei denen, die ich so direkt in Kontakt hatte, aber da waren sicherlich auch bei den einen oder anderen auch Drogen im Spiel und so weiter.
Und bei uns Musikern ja auch.
Das stimmt natürlich. Und natürlich gab es immer auch eine gewisse Erwartungshaltung. Ne? Wenn so auf einer Venus mal bei einer Party man in einen anderen Raum verschwunden ist und mit einer Frau, die man gerade erst kennengelernt hat, mal ein Nümmerchen geschoben hat, also die dann auch Pornodarstellerin war, dann ist die wahrscheinlich in ihrer Rolle als Pornodarstellerin gewesen, weil das vielleicht, weil sie denkt, das ist halt so, wie man es macht. Und ich bin dann vielleicht der Musiker gewesen, der Backstage, also, weil man es halt so macht. Aber vielleicht war es einfach nur, weil wir alle einen lockeren Umgang hatten.
Ja.
Weil das einfach...
Es war auf jeden Fall mit Konsens alles.
Es war total alles komplett.
Mhm.
Ne? Nur, wahrscheinlich waren wir einfach locker und haben das überhaupt nicht mehr so ernst gesehen und haben nicht alles hinterfragt, was nicht heißen soll, dass es nicht gut ist, dass es heute hinterfragt wird.
Ja, ja, klar, ne? Ich verstehe so. voll, ja.
So,
ja.
Das ist total gut, dass es da eine Denke gibt. Und man muss ja auch sagen, auch wenn ich der Überzeugung bin, dass die Frauen damals alle das Sagen hatten, glaube ich, dass da noch viel zu viele Männer im Hintergrund von profitiert haben. Ich hoffe, dass es heute anders. Ne? Weil die Frauen ja eigentlich, wenn sie sich mit Schnittprogrammen allen auskennen, die brauchen ja keinen Mann im Hintergrund. Nee. Ne? Nee. Und das ist vielleicht dann noch ein bisschen besser geworden. Aber
nee, und ich meine, das ist ja auch total okay, habe ich jetzt auch erlebt, dass es Creatorinnen gibt, die sagen so, hey, ich habe überhaupt gar keinen Bock auf den Schnitt und auf die Vermarktung. Ich mache den Content und mein Freund sitzt dann da auch, für den das ist auch eine 40-Stunden-Woche die ganze Zeit, die, ja, die Sachen zu beantworten und sowas. Und dann ist es ja auch Geld, völlig okay, wenn du 50-50 machst.
Familienunternehmen.
So, ja, genau. Also jede Escort-Agentur nimmt 30%, also jede seriöse. Ja. So, das ist ja auch völlig in Ordnung. Ja. Wie ist es denn runter? Also Happy Weekend ist nie irgendwie pleite gegangen. Man hat das dann so langsam runtergekauft.
Genau. Es wurde alles und es kam dann der Insolvenzverwalter. Also das ganze
also
Ding.
Also soweit war es dann schon.
Ist insolvent gewesen. Genau. Dann wurde der ganze Content verkauft von Videorama und Happy Weekend und was da noch früher. Da gab's Puaka und wie sie alle hießen. Gehörte alles zusammen.
Okay.
Ja. Und wie gesagt, Magma saß im Keller. Habe ich noch eine lustige Synchronsprecher-Anekdote gleich. Genau, das wurde dann alles unters Volk gebracht, wirklich dann verkauft. Aber Happy Weekend war als Traditionstitel, wurde als wertvoll erachtet und wurde dann verkauft als Titel an VPS. Das ist ein großer Vertrieb für Filme als auch Sextoys. Und da sind immer noch, also quasi die Content-Chefin ist bei Happy Weekend, die es damals auch war. Also da finde ich auch total schön, dass wir immer noch miteinander zu tun haben. Das ist ein total seriöses Business, ne? Das muss man einfach sagen. Also ich mache da für jede Ausgabe mal ein Interview mit einem.
Also diese Happy Weekend, also dieses Verkauf von, aber die erscheint noch, die kann man immer noch kaufen.
Alle zwei Wochen. Ach, gedruckt. Krass. Ja. Oder als E-Paper. Ja.
Krass. Ja. Okay, das und wie hat man das dann gerettet, obwohl das, also zahlen die da drauf oder warum machen die das?
Nö,
also
das kaufen halt immer. Es gibt immer noch ein paar tausend Leute, die das kaufen halt zwei Wochen. Das gibt's halt in den Orion und Beate Use gibt's ja nicht mehr. Gab's früher auch in den Beate Use Läden. Obwohl gibt's noch, ne?
Ja,
ja,
schon.
Stimmt,
ja,
richtig. Ja, sorry. Ja. Sorry, Beate Use, das war sie ist tot, das ist klar. Aber nee, das gibt's da in den Läden, das gibt's in Sexshops. Früher gab's das ja immer an den Tankstellen und dann wurde, deswegen sind die Hefte gedeckelt worden neben der Kasse, ne? Damit da nicht direkt die Titten neben der Kasse lagen.
Ja, da musste dann was drüber sein.
Und da musste dann was drüber sein, genau. Ja. Und früher lag das direkt bei jeder Tankstelle neben der Kasse, weil das so ein Renner war, ne? Gerade von den Truckern, die haben sich das alle mitgenommen und haben gedacht, boah, hier, Darmstadt, ich fahre nach Darmstadt, die können dich vielleicht treffen. Diese Anzeigen haben sehr viel von der Fantasie der Leser gelebt.
Ja. Ne? Und du übrigens sagst gerade Beate Use, da habe ich mal so, ich weiß gar nicht, ob das Beate Use selber war, aber ich habe mal so eine Dokumentation gesehen.
Habe ich auch gesehen,
und
ja.
Da geht eine sehr alte Frau, ich weiß nicht, ob sie selber war oder irgendjemanden eingestellt, geht dann so durch die Regale und wird dann so gefilmt und nimmt dann so eine Analkette raus und sagt dann so, das ist eine Analkette, die hat niemand zu Hause, ist aber unser meistverkaufter Artikel.
Das war super geil.
Hat niemand zu Hause, ist aber unser meistverkaufter Artikel. War super geil.
Ich erinnere mich dran, die hat, glaube ich, mal ein Festival auf einer Insel hier, Helgoland oder was, veranstaltet mit Jimi Hendrix und so weiter. Ne? Die war echt ihrer Zeit weit voraus. War geil. War für mich auch immer schön, mit den Beate Use-Leuten zusammenzuarbeiten und so. Es waren wirklich sehr viele freundliche Menschen im Business. Ist wirklich so, ja. Aber zurückzukommen, was mir gerade eben einfiel. Ja. Magma saß ja auch im Haus bei uns. Also Videorama und Magma haben sich quasi die Räume geteilt in Essen. Und unten war das Synchronstudio für Magma. Es ist heute kaum mehr vorstellbar, aber es wurden ausländische Filme, wurden gedubbt. Ne? Das will heute eigentlich keiner mehr. Und es gab zwei Varianten. Es gab das wirklich Synchronisieren, wo wirklich auch, also die Texte so nachgesprochen worden, oder es gab das Overdubbing, so dass du drüber gesprochen hast auf Deutsch und trotzdem der Rest so unten noch zu hören war.
Wie bei einer Dokumentation.
Genau, richtig. Wie auch immer, ich saß immer oben, war dann auch zwischendurch mal unten bei den Magma-Kollegen, alle total nett, gerade die Studioleute haben mir gesagt, damals als Til Schweiger noch hier war und Pornos synchronisiert hat und sowas, haben sie erzählt. Ich weiß nicht, ob das stimmt, Till. genau. Und irgendwann kam mal der Anruf, bei uns ist gerade ein Synchronsprecher ausgefallen. Kannst du mal kurz runterkommen? Ich habe gesagt, ist ja witzig, ja okay, mach ich mal.
Ja.
Und dann sagten die, ja, kannst du mal hier kurz da einfach mal so ein bisschen mitstöhnen? Geh mal mit rein in die Kabine. Gehe ich rein in die Kabine, steht da eine fremde Frau,
die ich noch nie in meinem Leben davor gesehen habe. Und deswegen, weil du eben von der engen Kabine gesprochen hast, die Kabine war diese Sprecherkabine total eng. Wir standen Schulter an Schulter, haben uns noch nie gesehen und mussten eine Analszene synchronisieren.
Richtig synchronisieren.
Ja, gut, das ist ja dann egal. Es war die Szene, ne? Also es waren, ich glaube, es waren keine Sprechanteile, doch, es waren Sprechanteile, aber im Sinne von, sie, diese völlig fremde Frau, sagt, ja, fick mir in den Arsch, fick mir in den Arsch. Und ich so, Und das war mir so unangenehm mit dieser Frau. Da plötzlich so ein
Banyan Heiß oder Banyan.
Boah, weiß ich nicht mehr. Ich weiß noch, wie mir der Schweiß auf der Stirn stand, weil ich dachte, das kann jetzt echt nicht wahr sein. Und das hat sich so eingebrannt. Aber ich habe wirklich noch oft Sachen gemacht. Das waren, so eine Bonnie and Clyde Porno-Variante, ein Batman-Porno, der hieß Batfuck. Also so Sachen habe ich dann gemacht. Ich habe natürlich nie die Hauptrollen gehabt, sondern irgendwelche kleinen Ganoven oder so. Und habe dann immer, oh ja, Baby, oh ja.
Aber so. Ganz auf jeden Fall. Aber weißt du was, krass ist, es gibt ja auch immer so, habe ich so das Gefühl, so Pornotrends. Es waren früher wirklich diese richtigen Spielfilm-Pornos, auch in Amerika mit so Private-Sachen und sowas. Ne? Und dann kam ja aus Amerika diese Gonzo-Welle, also diese Gonzo-Porn, die das halt auch viele machen. Und jetzt ist es gerade wieder so, also so diese Ikon Kowalski-Sachen zum Beispiel, die dann auch so aktuelle Sachen aufgreifen, wie zum Beispiel, da gibt's so einen, so Porno, das ist auch so blöd eigentlich, da fährt er dann so mit so einem Auto rum und dann ist da so eine Klimakleberin quasi festgeklebt. Auch so, haben die sich auch richtig so aus, so mit voller Behaarung und so, und er geht dann so raus, du spinnst ja wohl. Ah, und geil. Sie sagen, du musst wohl mal richtig gefickt werden. So,
geil. Ich finde super, wie selbstironisch der ist.
Ja,
ne?
Das muss man auch sagen, mit allen, als ich den das erste Mal wirklich nur im Porno gesehen habe, ne, da dachte ich mir auch nur so, was für ein ekliger Typ, ne? Aber ich habe wirklich, der ist wirklich selbstironisch, seit ich seinen Podcast höre, und auch, also alle Darstellerinnen sagen ja, das ist so voll der geile Typ und voll nett. Und
ja, seine Ex-Freundin oder wie die, jetzt komme ich auch hin. Ja, genau,
Nesbitt. Ja,
genau,
ja.
Richtig. Der folge ich bei Instagram. Ich finde die ganz faszinierend.
Ja, die haben ja auch zusammen einen Podcast, einen richtig geilen Podcast.
Also, habe ich von gehört, habe ich noch nie reingehört, das werde ich also jetzt mal machen.
Der erzählt, der hat halt auch wirklich so Stories von, wo er erzählt, so mit einem riesen Filmteam einfach nach Afrika oder nach Rumänien und also wirklich so riesig. Also der erzählt.
Und das ist ja das, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber genau das fällt mir ein. Weißt du, so geil wie das ganze Content Creator und so weiter und so, aber im Prinzip, ich kriege das ja jetzt auch die ganze Zeit mit durch meine Interviews, ne? Die treffen sich dann 2 Stunden, da wird gevögelt, Privatkamera draufgehalten, dann gehen die wieder ihres Weges, da kennen die sich natürlich, vielleicht gehen sie auch hier und da mal zusammen weg, aber diese Faszination, wie so ein Spielfilm wie Boogie Nights hätte es nie gegeben ohne die 70er, 80er, 90er Pornobranche. Mhm. Ich weiß noch, wie ich in den 90ern in Los Angeles war und habe da Interviews gemacht für entweder RTL.de oder Sat1.de. Da war ich bei Vivid, damals die größte Firma überhaupt. Und dann habe ich da einen Termin mit dem Chef gehabt, dem Gründer und Chef. Und dann bist du da rein in diesen Tempel, der direkt bei den Universal Studios war. Also, und dann gab es die Türsteher, dann bist du im Aufzug hoch. Und dann war alles komplett weiß. Komplett weiß. Und dann standen da die Awards. Also es war so stylisch. Und dann sitzt der da, selber so ein muskulöser Typ, an dem größten Schreibtisch, den ich je gesehen habe. Also das unfassbar. Am nächsten Tag war ich bei Digital Playground, habe da Interviews gemacht, habe dann Jesse Jane begleitet zu einem TV-Dreh und so weiter. Und da,
ganz kurz, wie bist du da hingekommen? Weil du da als Redakteur,
Deutscher,
über die amerikanische Pornobranche.
Genau.
Okay, richtig.
Sorry, so, ja. Und wenn du anrufst, hallo, hier ist der Thorsten von RTL.de, und das kennen auch die Amerikaner, ne?
Ja.
Dann öffnen sich natürlich ein paar Türen. Ich fand das natürlich total stark, wenn du da mit den, und das waren ja wirklich Stars, ne? Also zwar Porno, aber ne, wenn du Ron Jeremy triffst, der natürlich jetzt zu Recht geächtet ist.
Es ist auch tatsächlich ein Kumpel von mir, hat ihn mal getroffen. Das ist ein sehr unangenehmer Typ.
Siehst du, und ich habe ganz andere Erfahrungen gemacht, weil ich habe ja auf der Venus, habe ich ja jahrelang den Stand von Videorama und Happy Weekend gemanagt.
Ja.
Ich habe immer alle Autogrammstunden koordiniert, habe das Bühnenprogramm koordiniert. Und wir haben immer alle Stars, wurde dann immer so die Anlaufstelle, weil sich bei uns alle tummelten. Und Ron Jeremy war wirklich oft da am Stand. Und ich habe mich
nett mit dem unterhalten. Der hat ja auch viel mit Metal-Bands zu tun gehabt und so weiter.
Stimmt, der war in vielen Videos.
In vielen Horrorfilmen und so weiter. Der war in Detroit Rock City, der KISS-Film war der dabei. Und da hatten wir natürlich Anknüpfungspunkte. Ich habe so eine Biografie gelesen und so weiter. Das ist natürlich, wie kann man so blöd sein? Warum ist der, also das ist einfach total scheiße, dass dieser Typ, der eigentlich eine geile Karriere hatte, sich so... Ja, warum?
Ne? Ich weiß, was meine Theorie dazu ist. Also ich habe immer das Gefühl, ich habe mal den Spruch gehört von dem Macht führt automatisch irgendwann zu Missbrauch. Das hast du ja auch ganz oft, wenn wir jetzt so ins Politische gehen, dass in irgendwelche Regierungschefs oder also jetzt nicht demokratischen Regierungschefs total viel Hoffnung gesetzt wird, wie zum Beispiel das Assad-Regime ist ja so ein Ding. Der Typ ist ja eigentlich ein total moderner Typen. Ja. Ein Augenarzt, einer, der in Europa studiert hat. Eigentlich total moderner Typ. Da hat man ja total viel reingesetzt, dass das gut wird. Und die Leute haben dann zu viel Macht und drehen dann durch. Ich glaube, ein Mensch darf einfach nicht zu viel Macht haben. Ja. Genauso Elon Musk war eigentlich ja so der Good Boy, der E-Autos baut, um die Welt zu retten und dreht total durch. Ich glaube einfach, der Mensch ist einfach so, dass wenn er zu viel Macht kriegt, dass er durchdreht. Also ist meine Theorie, weiß ich natürlich nicht, aber...
Ganz klar, weil der so eine Legende ist. Aber gerade, weil der dabei so bodenständig wirkte und so ein Rock'n'Roller, hat man immer gedacht, das ist ein guter Typ.
Ja, ja.
Das ist dann besonders scheiße, wenn sowas rauskommt. Und wenn dann Leute sagen, die Pornobranche sind doch eh nur Schweine, alles. Dann hat man dem auch, wenn sowas wiederkommt... wieder wenig entgegenzusetzen.
Ja, ja, ja.
Und das ist
ja,
ärgerlich.
Aber ich meine, ganz ehrlich, das ist, findest du doch in jeder Branche. Also ich meine, nur diese Musikbranche und die Pornobranche steht halt im Fokus. Aber wenn du jetzt mal über die Bankenbranche berichten würdest, was glaubst du, wie viele Männer Frauen irgendwie bedrängen oder sonst was ist, da kommst du nie raus, weil das Bankenbusiness niemanden interessiert oder so. Ne? Das ist
ja, oder weil da einfach noch viel mehr Druck ausgeübt ist, dass etwas nicht rauskommt. Ja, ja. Ne? Das stimmt schon. Aber wir wollen es nicht relativieren, ne? Ganz klar. In einem Nackt-Business ist es vielleicht noch leichter, die Grenzen zu überschreiten. Aber ich habe, also um es doch mal ganz klar zu sein, ich habe sowas nie mitbekommen und hätte es auch nie mit meinem Gewissen vereinbaren können. Und deswegen kann ich immer rückblickend auf diese Jahre, und wie gesagt, ich schreibe ja immer noch für Happy Weekend, kann ich da sagen, das war für mich eigentlich so mit einer der besten Zeiten meines Lebens, als ich... Meine Band war gerade neu, wir spielten überall, ich habe ein Plattenlabel gegründet, ich habe ein Musikmagazin rausgebracht, wo auch ein bisschen Nacktheit drin war, das Kinkertz-Magazin, und habe für Deutschlands größtes Pornolabel, Deutschlands größte Pornozeitung gearbeitet.
Da war das auch finanziell richtig gut zu der Zeit? Hast du da richtig gut verdient, oder?
Das Gehalt war okay, aber das war jetzt nicht, dass ich da in Saus und Braus gelebt habe. Aber es öffnen sich natürlich Türen, ne? Du bezahlst halt manche Dinge nicht. So, das ist dann wieder was anderes.
Und die Entscheidung, also du bist ja jetzt quasi dann, bis auf dass du da der Gastredakteur bist, komplett raus aus dem Business. War das so eine bewusste Entscheidung, dass du sagst, ich gehe jetzt raus aus dem Business? Weil du hättest ja sicherlich auch, also dich kennt man ja, du könntest ja wahrscheinlich auch für irgendjemanden noch in der Branche arbeiten, also wenn du jetzt wollen würdest, wie ist es dann?
Ja, gute Frage. Weißt du, ich glaube, also erstmal war es eine bewusste Entscheidung, was Seriöses zu machen und einfach mal, weil irgendwann war meine Sorge, hey, ich werde jetzt irgendwie 30 oder wie alt ich war und dann steht da einfach nur jahrelang Porno hier, Porno da. Also auch selbst wenn ich war ja Redaktionsleiter, Chefredakteur und Pressesprecher. Ne? Ich habe ja nicht gedreht oder irgendwas.
Ja.
Also eigentlich sind es seriöse Jobs, wenn man so will, nur in einer Branche, die als unseriös gilt. Und dann bin ich wieder zurück in die Werbung gegangen. So, und da bin ich halt immer noch. Richtig. Aber ich wäre auch sicherlich gerne direkt in die Musikbranche, weil wenn ich Pornostars vermarkten kann, dann kann ich auch Bands vermarkten.
Mhm.
Ne? Aber vielleicht wollte ich unbewusst einfach mal einen Abstand haben und einfach einen Job haben, wo es einfach ganz klare Arbeitszeiten, Gehälter und alles andere gibt. Vielleicht war das damals
der Grund. Und du hast ja auch noch deine Band. Das ist ja also da machst du ja auch alles und vermarktest
Hammer. Und ich habe weiterhin diesen, ne, hier und da habe ich immer wieder, mit Conny Dux schreibe ich noch, mit Vivian schreibe ich, mache hier und da die Happy Weekend Artikel. Immer wieder werde ich gefragt, komm doch mal auf der Venus vorbei, lass dich mal wieder blicken.
Ja, komm doch mal auf
der
Venus vorbei, lass
mal nächstes Mal auf der Venus
vorbei. Lass doch nächstes Mal zusammen auf die Venus.
Ich würde mich echt freuen, weil das, aber andererseits kenne ich da keinen mehr, ne, das muss man auch mal sagen. Also wenn du da so lange raus bist.
Auch wie gesagt, wir haben Conny Dux, Texas Patty, Aaron, ja. Also die sind alle noch,
Das stimmt, noch wenn da. Ich mit euch da bin, dann weiß ich, dann lerne ich eh alle kennen.
Ja, also wir waren da ja mit so einem BDSM-Pärchen. Mhm. Das war auch so, die haben wir auch kennengelernt. Die haben uns so nett einfach alle Toren aufgemacht. Das war wirklich so, ey, wollt ihr kommen? Und dann hatten wir wirklich, dann war das ein Anruf für die und wir hatten einfach Pressetickets zu zweit für alle 3 Tage.
Ja.
So, und also das war wirklich, wirklich nett.
Cool.
Ja, ey, es war super interessant. Gibt's noch irgendwas, wo du sagst, das muss ich noch erzählen? Oder...
Boah, also wahrscheinlich fallen mir hier im Nachhinein 1000
Dinge. Dann treffen wir uns nächstes Jahr noch mal nach der Venus.
Ganz genau. Aber eins kann ich sagen, es war wirklich eine sehr, sehr aufregende Zeit. Und mir wurde auch schon oft gesagt, ich soll mal ein Buch über die Zeit schreiben. Da habe ich gesagt, ich habe so viele auch bekannte Persönlichkeiten in Situationen erlebt, über die ich niemals reden dürfte. Ja, also ne, da, also Sex, Drugs und Rock'n'Roll war da gang und gäbe, also gerade bei so großen Messen, Awards und so weiter und viele Betten, viele einfach auch abgefahrene Situationen und deswegen wird es dieses Buch
leider nicht geben oder sehr viel geschwärzt.
niemals mit Klarnamen, aber es war eine wilde, wilde Zeit, so wie ich mir den Sunset Strip in den 80ern vorstelle, ja. Die Motley Crues erlebt haben. Und das war dann zum Teil noch die Pornobranche, deren Reste ich dann miterlebt habe.
Geil, ja, super. Für dich geht's dieses Jahr, wir haben es ja eben schon angesprochen, du hast eine Horror-Punk-Band, wo wir uns eigentlich auch herkennen, ja. Weil ich da mal ausgeholfen habe als Drummer. The Other müsst ihr unbedingt mal auschecken. Das Album kommt dieses Jahr aus, oder?
Nein, das Album kam schon am 31.10. raus und ist auf Platz Nummer 6 in den deutschen Albumcharts eingestiegen.
Krass, herzlichen Glückwunsch.
Ja. Vielen Dank.
Okay, genau. Das war genau die Zeit, wo wir keinen Kontakt haben. Richtig. Ich auf der Venus war und du nur mit dem Dings unterwegs warst. Ja. Deswegen habe ich es gar nicht gecheckt. Alles klar.
Das war gut. Das war sehr erfolgreiches Album. Wir arbeiten aber so, also es kommt wahrscheinlich eine neue EP bei Zeiten raus von ein paar Songs, ein paar Coversongs und so weiter. Und
wie sieht es dieses Jahr aus? Spielt ihr eine Tour? Spielt ihr Festivals?
Wir spielen ein paar eigene Konzerte. Wir spielen ja sehr viel Festivals oder Package-Touren und so weiter. Jetzt haben wir ein paar eigene Club-Shows. Die kommen jetzt im Januar und Februar. Wir spielen auch ein paar Festivals, ein sehr, sehr großes Festival ist auch bestätigt, wir dürfen es nur nicht ankündigen, im hohen Norden und ich hoffe, da kommen noch ein paar Dinge. Halloween ist eigentlich ja immer unsere große Zeit, da haben wir unsere eigene Tour, die Hell Nights Tour, die wird dann hoffentlich auch wieder stattfinden. So, ja, wir sind gut unterwegs und wie gesagt, also was ich immer mitnehmen werde, wir haben ein Top-10-Album gemacht. Ne?
Das, geil.
Wenn mir das mal jemand gesagt hätte, ich meine, du kennst sowas auch, ne, klar. Aber für mich war das mit unserer Nischenband.
Ja, voll geil. Klassisch. Voll geil. Ja. Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Checkt auf jeden Fall The Other aus. Und ich würde sagen, wenn du irgendwann nochmal, du kannst ja mal so ins Handy immer tippen, wenn dir eine geile Story einfällt. Und dann kommst du irgendwann nochmal wieder und dann erzählst du uns noch ein paar Storys. So können wir doch einfach mal verbleiben.
Sehr gerne.
Ey, es hat mir mega Spaß gemacht. Bis bald. Und ich sag tschüss.